Hallo, liebe Remix-Gemeinde. Hier sind Marie
und Elsan.
Hi Marie, für dich ist es der erste Bumper, richtig?
Der erste Bumper, ich bin so aufgeregt. Das ist unser zweiter Teil des Podcasts mit Valère, gefährliche Ideen.
Hashtag der Woche.
Und Safira, Valère und ich reden ein bisschen über soziale Arbeit, Sozialpädagogik und was das alles mit Glauben, Gott und Kirche zu tun hat.
Hochspannendes Thema. Faszinierend. Ich habe sehr interessiert zugehört.
Genau. Wir hoffen, ihr seid genauso interessiert.
Viel Spaß euch.
Schon an?
Ja, ja.
Ah, okay. Also, es geht schon weiter. Wir dürfen jetzt als erstes über die Männerrunde lästern, weil wir Frauen jetzt die soziale Arbeit hier drüben haben. Aber das ist halt eben, weil wir sind irgendwie Herzensmenschen, cool. Oder? Und cool. Wir sind cool.
Wir leben die Liebe.
Die anderen sind langweilig, aber die reden nur drüber.
Es gibt nichts Schöneres, als über progressive Kirchen zu reden, die während vier weiße Männer über progressive Kirchen reden.
Wir hatten
kulturell.
Was heißt denn vier weiße Männer?
Nein. Sorry. Zwei weiße Männer.
Wir haben hier einen Brasilianer und einen Koreaner. Eigentlich bist du und Jason hier die Weißen. Also ich finde wenigstens da sind wir ganz gut.
Ja, das stimmt. Da seid ihr interkulturell. Ja. Ja. Aber,
ja.
Wo sind die Theologinnen?
Ja, wir sind hier die Theologin, aber wir sind eine große Runde und sind sehr großzügige Frauen und stecken dann auch mal zurück. Mhm. Aber normalerweise läuft hier kein Podcast, ohne dass ich am Start bin oder Marie. Oder beide.
Großartig.
Oder?
Oder du vor allem. Ja.
Ja, ich darf immer Hallo und Tschüss sagen. Bei einem Podcast, da war ich krank, bin ich mal eingeschlafen. Ist niemandem aufgefallen, das war ein bisschen traurig.
Ja, nein.
Mach nichts.
Alles gut am Podcast ist, man kann einschlafen, kann er mehr?
Ja, sieht halt keiner. Ja, das ist keiner mehr.
Vielleicht als Gast ist es ein bisschen schwierig, aber. Ja,
war trotzdem traurig. Naja, egal. Soziale Arbeit. Du bist Sozialpädagoge.
Ja.
In Österreich gibt es ja einen Unterschied. Bei uns ist es nicht so. Ich bin Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin. Je nachdem, wie du eingesetzt wirst, ist es hier in Deutschland, aber bei euch, ja.
Ja, ich glaube, der Sozialpädagoge geht in Österreich eher so in Richtung Erzieher, was hier eher Erzieher ist, glaube ich. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich bin da jetzt auch nicht studiert, bin ja Theologe, aber...
Erzähl doch mal, wieso studiert man Theologie und wird dann Sozialarbeiter?
Das ist eine gute Frage. Also man fängt automatisch an, nach Dingen zu suchen, die man gerne machen würde, wenn man weiß, dass man kein Pastor wird, weil die Optionen werden sehr, sehr klein, wenn man Theologie studiert und kein Pastor werden möchte oder Pfarrer oder... Religionslehrer, das konnte ich mir nicht vorstellen. Also habe ich angefangen, was würde ich denn gerne machen und bin da hingekommen, eigentlich über einen Studentenjob, wo ich was gebraucht habe, um Geld zu verdienen einfach, bin ich da so reingerutscht. Ich hätte mich da nie eigentlich selber gesehen, aber habe einfach gemerkt, dass die Arbeit mich total mit Sinn erfüllt und Spaß macht und ich meinen Horizont sowas von erweitern kann in dieser Arbeit und so viel lerne, von den Menschen und mit den Menschen dort, meinen Kollegen, Klienten und es super herausfordernd ist und ja, ich mache es echt gern, muss ich sagen.
Hm.
Ja.
Erzähl mal kurz, wo du arbeitest.
Ich arbeite in einer Wohngruppe, meiner WG, für psychisch kranke Jugendliche. Genau, und das ist so eine Zwischenstation zwischen Gesellschaft und Psychiatrie, also die sind zum Teil sehr schwierig. Noch nicht so ganz eingestellt medikamentös, Pubertät kommt dazu und es ist, ist ganz, ganz extreme Zeit in ihrem Leben und wir versuchen dieses Extrem irgendwie zu deeskalieren und zu überleben. Aushalten ist unsere Aufgabe.
Ja, das ist gut. Mich würde interessieren, was hat da die soziale Arbeit oder Sozialpädagoge zu sein? Was hat das für dich mit deinem Glauben zu tun? Mhm. Wie siehst du dich als Christ und Sozialpädagoge? Wo siehst du da Verbindungen?
Ich sehe ganz viele Verbindungen einerseits, insofern als dass in beiden es um Beziehung und um liebevolles Miteinander geht, um Gesundheit, um Heil, um ein Stück von Heil, also dass ein Mensch heil wird und dass ein Mensch Unterstützung braucht. Das sind so viele Parallelen, die ich sehe. Aber jetzt so rein strukturell trenne ich es ganz klar voneinander. Also Klar, das Christentum prägt meine Ideologie und prägt mich, wie ich bin, aber ich trenne das jetzt von meiner Arbeit, weil das da zumindest verbal, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall keinen Platz hat, weil das da nicht hingehört. Ich kann es zwar nicht ganz von mir trennen, das kann niemand, aber ich kann insofern damit umgehen, dass es auf einer professionellen Ebene bleibt. Aber ich sehe ganz, ganz viel Zusammenhang. Also gibt mir auch, mein Glaube gibt mir auch Hoffnung, wenn hoffnungslose Situationen in der Arbeit sind, dass ich weiß, dass es nicht in meiner Hand liegt und dass ich trotzdem hoffen kann. Aber das würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht aussprechen. Das gibt mir persönlich halt was. Und ich hoffe halt, dass ja, ich so ein bisschen Liebe weitergeben kann, einfach. Genau, also als Grundmotivation.
Und bei dir, liebe Saphira?
Bei mir? Cool, ich darf jetzt auch was sagen.
Ja.
Oh ja?
Ich habe verschiedene Situationen auf der Arbeit. Ich habe tatsächlich schon Situationen gehabt, wo ich das nicht in meinem Privatleben lassen konnte, weil es da um allgemeine Diskussionen über Religion und so ging und ich dann einfach auch gefragt wurde, wie bist du Christ? Und gerade Flüchtlinge dann einfach auch einfach ein Interesse daran hatten, was das so bedeutet. Was für mich einfach wichtig ist, ist, dass dieses klassisch evangelikale Evangelisieren da einfach nicht reingehört.
Absolut.
So, das meine ich also auch, ja. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. So, ich hatte in meinem allerersten Job, wo ich auch noch wirklich so grün hinter den Ohren war, das war eine Katastrophe, tatsächlich auch mal eine Situation gehabt, da war ich auch noch totevangelikal, da habe ich mal mit einem Mädchen gebetet und das hat ja auch voll geholfen. Aber das würde ich heute auf jeden Fall nicht nochmal machen. So, weil ich denke halt eben, ich möchte der Raum, wo die Jugendlichen so abhängig von mir sind, ist einfach zu sehr anfällig für Missbrauch. Und da können selbst innerhalb von Freunden, von positiven Arbeitsbeziehungen, auf keinen Fall von Freundschaften, weil das sind ja nicht meine Freunde, aber von positiven Arbeitsbeziehungen kann das halt eben sehr schnell dann über diese Beziehung halt das Gefühl kommen, man muss demjenigen, der einem da Gutes tut, auch gut gefallen und deswegen kann man da auch in so eine neue Abhängigkeit reinkommen. Und besonders die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, die haben da irgendwie auch schwierige Erfahrungen gemacht im Elternhaus oder so, wo Abhängigkeit immer schwierig sind und wo die da aus ihrer Not oft raus sind, da muss man sie nicht in eine neue Abhängigkeit bringen. Und deswegen würde ich das auf der Ebene trennen und eher so wie du sehen sagen, es ist schön, wenn man selber Hoffnung einfach für sein Klientel auch haben kann, auch wenn es oft total hoffnungslos ist.
Ja.
So, und es merken die Jugendlichen auch, wenn man irgendwie sie nicht aufgibt. Ich glaube, diese Hoffnung, die ich für die Jugendlichen habe, kann ich den Jugendlichen zumindest, wie ich mit ihnen umgehe, weitergeben. Und das merken die. Und das ist, glaube ich, da, wo für mich das besonders zusammenspielt.
So. Ich denke auch, ja. Sie spüren das ganz stark, wie du, auch welchen Wert du ihnen gibst. Also natürlich fällt es einem manchmal auch echt schwer, so manche Verhaltensweisen oder manche Situationen auszuhalten, wenn die mal ganz geschissen, wie der Österreicher sagt, drauf sind. Aber das ändert dann trotzdem nichts an deiner Grundhaltung ihnen gegenüber. Und wenn sie das spüren, dass da ein Stück bedingungslose Liebe da ist, ein Stück Annahme da ist, für Liebe vielleicht ein bisschen zu weitgehend, aber ein Stück Annahme da ist, trotz allem, dass das so wertvoll sein kann.
Aber ich finde Liebe trotzdem kein schlechtes Wort eigentlich. Ne? Witzigerweise, aber ganz halt früher, wo ganz früh so über diese Diakonie und so geredet wurde, ich glaube, Sokrates war das tatsächlich, der vom Eros in der sozialen Arbeit, also damals war es noch nicht soziale Arbeit, aber von dem Eros geredet hat. Da ging es, habe ich von Dominique in ihrer Arbeit über Nähe und Distanz. Dieser Begriff Eros, der auch Liebe Erotik bedeutet, so, ne? Wo es halt eben darum ging, halt, dass man mehr an dem Gegenüber sieht. Ne? Und ich glaube.
Aber es geht dann trotzdem mehr an diesen Begriff der Erotik dann auch rein, der Eros.
Nee. Das war früher nicht unbedingt immer der Begriff in der Richtung. Also da ging es halt eben um eine positive Beziehung zwischen dem Helfenden und den Hilfesuchenden. Okay. Und da ging es halt eben witzigerweise tatsächlich nicht um die Erotik, wie man gerne immer sagt, sondern es ging halt eben darum, dass man dem Gegenüber quasi eine Faszination sieht. Okay. Ein etwas Wertvolles sieht, was irgendwie die Anziehungskraft ausmacht, sich auch für ihn zu investieren. Mhm. So, ne? Also in diesem Nähe- und Distanzsinn ist das quasi die eine Seite. Ich finde das auch total schön. Und ich finde auch, dass viele Jugendlichen einfach so sehr davon profitiert haben, wenn man ihnen sagt, ja, sonst Laptop, Nachrichten, wenn man ihnen sagt, du, ich finde dich toll und ich glaube an dich. Ich glaube, du kannst es schaffen. Und dann sind die immer so überrascht, weil sie es einfach nie oft gehört haben.
Absolut, ja.
Aber hier Nähe und Distanz, ne?
Ja, großes Problem.
Großes Problem ist auch ein Problem, wenn es um Kirche und soziale Arbeit geht. Ne? Absolut. Also dieses, hat der Arno mir nochmal gesagt, das haben wir Fragen. Wie siehst du das mit, was ist die Kernaufgabe der Kirche, weil du hast gesagt, du willst kein Pastor werden, und was ist das andere am Sozialarbeiter sein? Weil da sind ja schon auch gewisse Ähnlichkeiten.
Ja, es sind gewisse Ähnlichkeiten da. Aber ich würde es trotzdem ganz klar voneinander trennen. Soziale Arbeit als professionelle Unterstützung von Menschen und Soziales, was die Kirche macht, als Auftrag der Kirche. Würde ich ganz klar trennen. Einfach, es ist eine Know-how-Frage, es ist eine Nähe-Distanz-Frage. Jetzt auf den Punkt Nähe-Distanz gesprochen, zum Beispiel in der sozialen Arbeit entwickeln wir ja eine Arbeitsbeziehung, die ein ganz klare Grenzen auch hat und braucht, wo es eben nicht meine Freunde sind, denen ich jetzt helfe, sondern wo ich der Sozialarbeiter bin und professionell ihnen helfe, aber mit einer gewissen Distanz, die nötig ist, damit das nicht kippt. In Kirche ist das Nähe-Distanz-Problem ein anderes. Ich kann als Gemeinschaft der Gemeinde, kann ich ein Ziel haben, Menschen in die Gemeinschaft aufzunehmen, die bestimmte Bedürfnisse haben. Generell, jeder hat ja Bedürfnisse, aber auch einfach für Menschen da zu sein, die vielleicht nicht so easygoing sind, ja, jetzt nicht die Coolsten der Coolen sind, was alle immer gern hätten, oder die Reichen der Reichen, sondern auch Menschen mit aufzunehmen in die Gemeinschaft, die vielleicht auch gar nicht so viel zu bieten haben auf den ersten Blick, wie wir vielleicht in unserer Gesellschaft sagen würden, ja? Sondern wo erst nachher klar wird, wie bereichernd diese Menschen sind, weil man es erst später vielleicht entdeckt. Ja? Und da ist das Nähe-Distanz-Problem in Gemeinde, glaube ich, eher, wann muss sozusagen soziale Arbeit professionell gesehen geschehen und Kirche sollte sozusagen den Job abgeben und keine soziale Arbeit machen im Sinne einer professionellen sozialen Arbeit. Da wird oft die Grenze überschritten, finde ich. Also da ist das Nähe-Distanz-Problem dann so, dass sie dann glauben, die Kirche müsste alles machen. Oder wir schaffen das alles jetzt, demjenigen zu helfen mit all seinen Problemen, wo es echt Organisationen gibt, die das viel besser, schneller und professioneller machen können als Kirche. Also
ich meine, das Ding ist ja, auf einem gewissen Teil gehört das ja irgendwie, glaube ich, auch zur Ausbildung mit dazu, ne? Also Diakonie als Aufgabe der Kirche, Seelsorge als Aufgabe der Kirche. Wieso glaubst du, dass das Kirche nicht stemmen kann? Ist doch deren Aufgabe.
Weil das Know-how fehlt. Also natürlich könntest du das Know-how entwickeln, und wie zum Beispiel nehmen wir die Diakonie der evangelischen Kirche als Beispiel. Entstanden aus kirchlicher Arbeit, hat sich so sehr professionalisiert, dass es eigentlich auch fast keinen Unterschied mehr gibt zwischen städtischer sozialer Arbeit und Diakonie in vielen Fällen. Ich kann jetzt nicht für alles sprechen, kenne ich alles, aber so wie ich die Diakonie erlebe, ist die Diakonie sehr hochprofessionell ausgebildet, aber hat dann auch die Arbeitsbeziehung und die Professionalität auch in der Beziehung von Sozialarbeiter und Klient. Ja. In Kirche gibt es das Hauptamt dafür meistens gar nicht. Also im Sinne, dass sich jemand wirklich lange damit beschäftigt und dafür angestellt ist. Und vieles im Ehrenamt passiert, was auch seine Grenzen an bestimmten Punkten hat, weil man einfach nicht so viel Zeit geben kann, wie jemand, der dafür angestellt ist. Und auf der anderen Seite, wo auch dann das Know-how fehlt. Bestes Beispiel ist da für mich immer, wenn es in Richtung psychische Krankheiten geht und man meint, man kommt mit Seelsorge, kann jetzt mit Seelsorge und Gebet eine Schizophrenie entfernen oder heilen. Okay, Gott kann alles machen, aber ich halte das für höchstgradig gefährlich, wenn man gegen zum Beispiel eine psychische Krankheit anbetet und dabei noch eine religiöse Neurose wahrscheinlich auslöst, anstatt jemanden an dem Punkt zu sagen, hey, ich kann dir nicht helfen, weil ich weiß es nicht, wie es geht, aber ich begleite dich, und das könnte der Punkt der Kirche sein, ich begleite dich zum Therapeuten, ich begleite dich zu der Einrichtung, die du brauchst, die dir wirklich helfen kann, weil meine Ressourcen sind limitiert. Ich begleite dich zum AMS, und ich helfe dir vielleicht, einen Lebenslauf zu schreiben. Das kann ich noch irgendwie. Aber dich vermitteln kann ich nicht. Ich kann dich nicht betreuen. Aber das ist vielleicht eine gute Analogie, wo die Grenze ist, auch zwischen Kirche als Beziehungsangebot und soziale Arbeit als professionelle Unterstützung in schwierigen Lebenslagen.
Ja.
Mhm. Ja, und das ist so für mich die Grenze, aber auch das Zusammenspiel vielleicht an manchen Punkten eben in diesen Formen der Begleitung.
Ja. Ja.
Wo Kirche auch echt einen Beitrag leisten kann.
Ja. Und wo oft die Ressourcen der sozialen Arbeit auf der Ebene auch gar nicht da sind.
Genau.
Ne? Wo einfach eine gewisse Selbstständigkeit auch total wichtig ist und auch ein Entwickeln von anderen Ressourcen. Und so gesehen kann Kirche, finde ich, eine ganz großartige Ressource sein.
Absolut.
So, ne? Oder einfach diese Gemeinschaft mit anderen Menschen, der Unterstützung. So, aber es ist halt eine andere Art.
Genau.
Ne?
Und das ist ja eigentlich das, was man sich dann als Sozialarbeiter dann für die meisten Klienten, die man hat, richtig wünscht. Also ich merke das besonders in der Bewährungshilfe, die ich mache, wo ich einfach sehe, hey, die Jungs und die Mädels haben einfach keine guten Freunde. Die haben einfach keine sozialen Kontakte, auch keine guten Elternfiguren zum Teil oder niemanden. Ja? Da ist einfach niemand, der eine stabile Beziehung für die darstellt. Kein Wunder, dass sie solche Sachen machen. Ja. Ja? Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die das, was ich erleben durfte, zum Beispiel auch in Kirche, auch wenn ich jetzt nicht das beste Beispiel vielleicht von Kirche erlebt habe, aber ich habe diese Beziehungen erlebt, ich habe diese Menschen erlebt, die für mich da waren, auf die ich mich verlassen konnte, mit denen ich reden konnte. Und natürlich auch Familie war bei mir auch alles okay eigentlich. Ja? Problemchen hat jeder, aber... Und das ist eigentlich das Hauptproblem, finde ich, bei allen Klientinnen, die ich bisher getroffen habe, Klienten und Klientinnen, dass die einfach keine guten Beziehungen haben.
Hm. Wäre es dann nicht sinnvoll, das mehr miteinander zu vernetzen? Oder wäre das schon wieder gefährlich? Wenn du jetzt sagst, was wünschen die für deine Klienten?
Im idealen Fall wäre das natürlich wünschenswert, dass da Kirche und Sozialarbeit so zusammenarbeiten können, dass beide Seiten... der Medaille, also Beziehung und Professionalität zusammenkommen. Ich sehe eher eine Gefahr, wenn Kirche zu sehr ins Spiel kommt an manchen Punkten. Ich kann jetzt da auch ein bisschen nur fürs Evangelikale reden, dass da auch eine gewisse Vereinnahmung stattfindet, ein Bekehrungsdrang. Ich sage es einfach so, wie ich es empfinde. Ja? Und dass da die Hilfe überfrachtet wird von einer Ideologie und von einer wir wollen dir helfen und dazu gehört auch, dass wir dir Christus bringen. Auch aber wenn du als Jugendlicher in dem Moment mit deinen Problemen das nicht mal realisieren kannst, worum es da geht, du hast noch nicht mal den Luxus, dir darüber Gedanken zu machen, wo der Sinn deines Lebens auch im Religiösen steckt, weil du einfach in der Kacke sitzt und dann kommt jemand her und sagt, alles wird gut, wenn du nur. Mhm. Natürlich sagt er ja, aber das ist nicht die Art von Bekehrung, die ich empfinde, die gesund ist. Das ist dann, wisst ihr, was ich meine? Das ist ganz schwierig. Ja,
total. Aber hat da nicht Kirche irgendwie auch den diakonischen Auftrag falsch verstanden?
Wenn Diakonie verwendet wird zum Evangelisieren, hat es vollkommen falsch verstanden. Jedes Umzutun, also ich tue das jetzt umzu, damit der glaubt, damit das passiert. Mein letztes Ziel ist, dass alle glauben. Das finde ich gefährlich.
Ja.
Das macht es unauthentisch, das macht es irgendwie heuchlerisch fast schon. Ja? Ich gebe dir meine Hilfe an, aber ich habe ganz andere Ziele mit dir. Mhm. Anstatt zu sagen, ich gebe dir meine Hilfe, weil du bist ein toller Mensch.
Mhm.
Ja, das ist ja nicht überall jetzt so, ich überspitze das auch, aber ich habe das Gefühl, ich hätte eher Sorge, wenn Kirche sich sozusagen zu nah an die soziale Arbeit heran oder als Ressource für die soziale Arbeit wird, weil das schnell passieren kann.
Mhm.
Und dass da auch Verletzungen entstehen kann, die wieder retraumatisiert und wieder neue kaputt macht.
Ja, das ist ja interessant. Ich habe schon bei verschiedenen kirchlichen Trägern gearbeitet. Und da gibt es ganz komische, teilweise besonders bei der Caritas, war da beim SKF, dass man da, also bei den Sozialdienst katholischer Frauen war ich mal. Und da muss man dann... würde ich heute auch nicht mehr arbeiten, weil die erwarten halt gewisse Zugeständnisse. Ne? Sowas wie kein Sex vor der Ehe, sowas wie gegen Abtreibung, gegen Homosexualität und so kann. Doch.
Aber nicht in jeder
Position. Nee, pass auf, ne? Das Ding ist, und das ist das Witzigste sogar am Knackpunkt. Und ich habe mit der Leiterin vom Knackpunkt geredet. Das ist hier so eine Notschlafstelle für Minderjährige oder für junge
Erwachsene. Für Frauen im Lebensmittelpunktstraße.
Genau. Und die machen auch ganz viel Prostituiertenarbeit, machen auch einen Teil Streetwork und so. Mit der Leiterin habe ich mal geredet und die meinte so, Bei uns ist ganz klar, dass das die Haltung von unserem Arbeitgeber ist, wir aber ganz anders damit umgehen. Mhm. Und das finde ich halt eben schon ein Drama, ne? Dass man da halt eben sich immer über die Grundsätze hinwegsetzen müssen. Und das habe ich damals bei meinem ersten Arbeitgeber im SKF, war das halt genauso. Ne? Da hatte ich nämlich witzigerweise eine lesbische Chefin und das musste ganz klar geheim gehalten werden. Und das finde ich schon irgendwie auch dramatisch. So, ne? Diese Übergriffigkeit einfach. Ne? Und das hat man ja auch ganz viel mit deinen Klienten dann. Ne? Also wenn du da gegen Abtreibung sprechen musst in jeder Lebenslage. So, ne? Ich meine, das ist nochmal ein ganz großes anderes Thema, aber das ist einfach extrem subjektiv.
So. Ja, und überhaupt schon, ne? Dass du nur eingestellt werden kannst, wenn du zu einer christlichen Konfession gehörst.
Ja,
ne?
Also ja, aber das hast du bei der Diakonie, ja, das ist ja,
ja und das Kirchlichen. Genau, und das ist halt vor allem dahingehend ein Problem, da die Kirche ja immer mehr soziale Einrichtungen übernimmt. Also ganz viele Kindergärten und Schulen gehen in Trägerschaft der Kirche, weil das, frag mich nicht, verwaltungstechnisch günstiger für Staat und Kirchen ist. Also die, das ist eine Win-Win-Situation sozusagen. Damit schließt du halt ganz viele Menschen, Muslime und so weiter, ne, die nicht einer christlichen Kirche angehören, komplett aus. Und das finde ich echt gefährlich und das geht gar nicht, weil Kirche eigentlich da sein sollte, um Menschen näher zusammenzubringen, Raum zu schaffen für Menschen.
Ja.
Genau. Und du bringst halt Leute auch dazu, heuchlerisch zu sein, ne? Also was du schon eben angesprochen hast, ja. Dass halt hintenrum es ganz anders heißt, als dann vorne rum gefahren wird und
also ich bin deswegen evangelisch geworden und ich bin deswegen, also nur wegen Job auch noch evangelisch. Also ne, ich habe jetzt nicht prinzipiell was gegen die evangelische Kirche oder so. Ich
finde das ist auch nicht schwer, einfach, dass es sein
muss. Aber ich bin tatsächlich nur deswegen damals da rein und das ist schon...
Das ist, also ich finde das total outdated, sowas. So, also, dass man nur bei einem Träger soziale Arbeit machen kann, wenn man eine Konfession angehört, das ist ja ein Relikt aus dem Mittelalter gefühlt für mich. Also,
naja, aber das, es ist also halt noch Realität. Ich weiß, ja. Tausend Diskussionen ich weiß. In Deutschland, aber das kannst du halt überhaupt nicht kippen. Ne?
Ja, aber ich finde es halt mega schade, weil man nimmt sich auch voll das Potenzial an Leuten weg. Ja, die. Worum geht's denn? Geht's um die Ideologie am Ende doch? Ja? Geht's dann doch darum, dass diese Werte, die die Kirche vertritt, den Menschen eingepflanzt werden? Oder geht's darum, den Menschen aus schwierigen Lebenslagen zu helfen? Ja, und das ist für mich der Punkt. Ja. Was wollt ihr denn eigentlich? Ihr könnt noch so viel sagen über, wir wollen nur den Menschen helfen, aber dann auf der anderen Seite Ideologie ausgrenzen, im Sinne von nur unsere zählt. Ist komisch.
Ja, vor allen Dingen an der Basis wird ja ganz anders gearbeitet, ne?
Ja, also das eben, das die Basis macht es eh so, wie es
will. Genau, warum muss man es dann überhaupt unterschreiben? So, ne? Weil das finde ich echt irgendwie eine Frechheit und das würde mich auch total einschränken. So, ne? Wie arbeite ich denn? Witziger Fun Fact jetzt, der richtig scheiße ist. Okay, ich habe mir gerade voll widersprochen. Egal, auf jeden Fall zum Beispiel, es gibt kaum Einrichtungen für transsexuelle Jugendlichen. Es gibt in Deutschland insgesamt, weiß ich nicht, eine Handvoll überhaupt. Mhm. Krass. Die darauf spezialisiert sind. In Nordrhein-Westfalen nur eine. Und ich habe schon mehrfach zum Beispiel mit transsexuellen Jungs gearbeitet. Also mit Transmädchen. Ne? Die eine.
Das wäre ja eigentlich eine extrem wichtige Arbeit, weil es ja genau das Zeitraum ist, wo sie das spüren und merken mit ihrer Pubertät und ihren Freunden kämpfen,
halt
mit ihrer Identität.
Ja, wo man die ganze Umänderung halt auch gedacht, viel besser machen kann und so.
Das ist
total krass. Und wenn man jetzt überlegt, dass halt eben gerade die Kirchen halt so viel Macht in der sozialen Welt haben und da nichts passiert, das finde ich echt Drama. Mhm. So, ne? Und auch die ganzen, also die will ich mich jetzt nicht vertun, so, aber ne, Einrichtungen, die ich eher in der Richtung kenne oder so, sind halt auch keine kirchlichen. Ne? Mhm. Und das ist nicht echt dramatisch. Also die Jungs, die ich da kennengelernt, also die Mädchen, die ich da kennengelernt habe, die dann in Obhutnahme sein mussten, obwohl die Mädchen sind, das war ziemlich dramatisch, fand ich, die Geschichten. Also.
Und das steht halt irgendwie der bedingungslosen Liebe wieder entgegen, ne?
Eben.
Ist sie eben doch nicht bedingungslos.
Dann ist sie nicht bedingungslos,
ja. Und das würde mich interessieren, weil, also ich bin jetzt am Ende meines Studiums, habe noch ein Semester vor mir. Safira ist mein großes Vorbild. Und, genau.
Ganz was viel Liebe hier.
Ja, was mich enorm geprägt hat, ist, für mich hat das Studium enorm viel auch mit meinem Glauben gemacht. Ich finde es total schön, weil ich soziale Arbeit als Fürsprache kennengelernt habe, auch in meinen Praktika dann, dass du eben bedingungslos Menschen Wertschätzung entgegenbringst und dass du Advocacy betreibst. Das heißt, ja, für Menschen einstehst, an ihrer Seite für ihre Rechte kämpfst. Du betreibst Fürsprache, auch ein Wort für den Heiligen Geist, ne? Fürsprecherin, Fürsprecher. Was ich sehr schön finde, als mich, ja, für mich hat das voll
die... Soweit geht mein Griechisch noch. Das war's dann auch schon wieder. Theologe. Nee, das ging ja schon nicht mehr.
Okay, ja, stimmt.
Warte mich als schlechter Theologe. Grundlage für Kritik, falls ihr welche habt.
Genau, also für mich ist soziale Arbeit unglaublich spirituell. Und deswegen finde ich auch nochmal spannend, bedingungslose Liebe, bedingungslose Wertschätzung. Ich persönlich habe das in der Kirche erfahren. Ich hatte eine sehr schöne Gemeinde, eine sehr offene Kirchengemeinde schon, ne? Evangelische Kirche und jetzt mit Mosaik. Also für mich ist Kirche absolut positiv konnotiert. Und das ist schön. Wie ist es denn bei dir? Du hattest ja erwähnt, dass du mit ganz viel, du musst dies, du musst das und ja, eben nicht, es war nichts bedingungslos, ne? Mit sehr vielen Bedingungen irgendwie aufgewachsen bist. Wie bist du zu dieser Haltung gekommen, die bedingungslose Liebe wirklich auch so weitertragen zu können? Was hat dich, oder was?
Boah, kann ich das überhaupt? Gut, also, nee, also der Gedanke ist für mich einfach wichtig
geworden. Oder das zu versuchen, ne? Dran zu bleiben.
Boah, es sind einfach Menschen, die mir immer, also es passt auch ganz gut jetzt in den Sozialarbeiter-Kontext, sag ich mal, weil, kennt ihr den Ausdruck Good Enough Beziehung? Das ist man merkt einen Unterschied bei Klienten, die eine Beziehung hatten, die stabil war in ihrem Leben. Eine gut genug Beziehung, die muss nicht mal perfekt sein. Man merkt schon, es macht einen riesen Unterschied in der Symptomatik des Klienten, wenn es jetzt um psychische Krankheiten geht. Unglaublicher Unterschied. Und für mich ist das so ein bisschen das, was ich erlebt habe in meinem christlichen Glauben. Ich hatte immer eine oder zwei Personen, denen ich Dinge erzählen konnte, meine Glaubenskritik erzählen konnte, meine Zweifel äußern konnte, auch meine Fehler sagen konnte. Und das hat mich eigentlich dran gehalten, glaube ich. Also hätte ich das nicht gehabt, dann hätte ich sowas von die Kirche links liegen gelassen. Weil mein Gottesbild auch so verquer war. Also ich hatte eigentlich, bis ich 19 war, zwei Gottesbilder, die nebeneinander gelaufen sind. Einmal so das, was ich eingepflanzt bekommen habe mit dem regelhaften Gott und das andere so das, was ich mir gewünscht habe, wie Gott wäre und wo ich irgendwie trotzdem eine Beziehung zu hatte. Mhm. Ja, also diesem liebenden, bedingungslosen Gott. Mhm. Ich wünsche mir das so, aber ich weiß ja, der Gott ist so und so. Und damit bin ich groß geworden, mit dieser Diskrepanz. Und durch die Beziehung, durch einzelne Leute in meinem Lebensweg, die gut genug waren, glaube ich, bin ich dann über Bibelschule und Theologiestudium und Gemeinde und so weiter an einen Ort gekommen, wo ich das einfach so leben kann jetzt. Mhm. Und was mir auch unglaublich viel Kraft gibt für meine Arbeit, die ich mache.
Glaubst du, ein Sozialarbeiter kann diese good enough Beziehung sein? Weil der Punkt ist ja, dass das genau das ist, was die Klienten halt eben machen, was du gerade über Gott beschrieben hast. Ne? Mhm. Sie erleben eine Realität, besonders oft mit Eltern und Familie, und haben einen ganz anderen Wunsch. So, ne? Sie wünschen sich halt eben, so und so würde ein Vaterfigur sein, so und so würde eine Beziehung sein, so und so müsste Familie sein, und erleben eine Enttäuschung nach der anderen, eine Bindungsgeschichte nach der anderen. So,
ja, ne? Also, alles dabei. Ja, also ich würde sagen, ich hoffe es. Das ist, ich glaube, das muss man als Sozialarbeiter in solchen Fällen einfach hoffen. Dass, wenn du die Hoffnung nicht hast, dass du die gute Beziehung sein kannst, die gut genug Beziehung, zumindest ein bisschen, ja, dann könnte ich die Arbeit nicht machen. Weil sonst, wenn ich wüsste, das hat keinen Wert, ja, warum, du sagst ja, belaste ich dann den Klienten noch mehr mit der Konfrontation seiner Realität? Ja, weil das machen wir ja ständig, dass wir sie konfrontieren mit dem, was gerade los ist und mit dem, wie sie gerade agieren oder was sie machen, um sie auch zu erziehen ein Stück weit. Ja. Wenn das keinen Effekt hätte, wenn das nicht diese good enough Beziehung sein kann, dann könnte ich die Arbeit nicht machen. Auch wenn ich wahrscheinlich es niemals selber sehen werde und man nie genau sehen kann, wie deine Worte und deine Taten eine Wirkung gehabt haben. Manchmal sieht man das, und das sind tolle Momente, wenn man das sieht. Aber meistens sieht man das nicht, also zumindest da, wo ich gearbeitet habe, sieht man das nicht. Das kommt viel später, wenn überhaupt. Und da muss man einfach diese Hoffnung in sich tragen. Und da hilft mir, bei der Hoffnung hilft mir mein Glaube. Einfach, dass ich glaube, dass nichts umsonst ist, und ich glaube, dass Gott seine Hände bei allen Menschen im Spiel hat. Und für alle Menschen Gutes will und für alle Menschen zur Seite stellt, auch wenn es manchmal echt nicht danach aussieht, und für alle Menschen mitleidet. Und das hilft mir, diese Hoffnung, die man braucht, dass deine Arbeit was bringt, auch in der sozialen Arbeit zu haben.
Was würdest du sagen, braucht man, um so eine Beziehung zu bauen? Also wenn ich jetzt mir vorne nehmen
möchte... Müsstest du mal eine Trickkiste haben, wie ich das mache?
Nein, also ja, auch. Ja, also was denkst du, was macht so ein Aufbau einer Beziehung, was sind da wichtige Punkte? Was musst du mitbringen, wie musst du sein?
Authentizität. Einfach authentisch sein. So sein, wie du bist, kein Bullshit reden, kein Pädagogen-Quark-Quark sagen und andere Emotionen in dir tragen und nach außen verbalisieren. Sei, wer du bist. Natürlich musst du nicht deine Seele jetzt da hinlegen und sagen, also einfach ehrlich, ja. Die Klienten sind die Ersten, die es verstehen, wenn du reinkommst und sagst, ich hatte heute einen Scheißtag und mir geht's richtig kacke. Die sagen dir, kenn ich. Ja? Du musst da nicht der Hero, der Heilige sein. Das ist eher abschreckend, wenn du jetzt zu perfekt bist. Mhm. Weil das kann man ja niemals erreichen. Ja? Mit dem kann ich ja nicht mal reden, der kennt meine Probleme nicht. Mhm. Sei ein ehrlicher Mensch, sei einfach du selber mit deinen Problemen und lass dich ein Stück weit natürlich mit einer Grenze, ja? Mhm. Aber daran auch teilhaben, dass du auch negative Emotionen hast, dass du auch depressive Momente hast, dass du auch nicht dein perfektes Leben hast, ja, dann kannst du eine viel stärkere Beziehung auch aufbauen, auch auf einer professionellen Ebene. Mhm. Weil unauthentisch rüberkommen, das durchschauen die meisten Klienten sofort. Das ist ein Skill, den sie haben, leider meistens aus Leid erlernt, aber sie sehen dich an, wissen ganz genau, welche Emotion gerade in dir vorgeht. Meistens aus Selbstschutz, weil sie rausfinden mussten, ob jemand wütend oder sauer ist. Die wissen ganz genau, wie es dir geht. Und wenn du dann was anderes sagst, dann ist die Beziehung schon gestört.
Ja.
Und das Zweite, was immer gut ist und wichtig ist und was man echt sich auch nicht, auch außerhalb der sozialen Arbeit angewöhnen sollte, ist Komplimente machen. Hm. Einfach Menschen sagen, was sie gut können, dass sie gut sind, wie bereichernd das jetzt war, was du gesagt hast, oder dass einfach, dass sie was beitragen können, dass sie wertvoll sind. Und das geht einfach mit Komplimenten so schön.
Oder sich bedanken.
Sich bedanken ist auch
das
super.
Das ist das Krasseste, ne? Wenn man sich zum Beispiel dafür bedankt, dass ein Jugendlicher eine Selbstverständlichkeit tut. So was wie seinen Teller in die Spülmaschine räumen. Was ja. Alle machen müssen. Aber was für einen Unterschied das macht, wenn man sich für jeden Scheiß bedankt.
Ja.
Das hat so viel mit Wertschätzung zu tun und das bemerken die sofort und das ist so ein anderer Umgang dann. Ne? Da machen sie etwas, was sie richtig kacke finden mit so einem Grummel und das ist, hey, vielen Dank. Und dann ist direkt eine andere Mimik da. So, ne?
Ja.
Oder dieses, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach sagen, hey, ich finde, du bist ein cooler Junge, ich glaube, du kannst das schaffen. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, das haben die noch nie gehört teilweise. Ja. Das ist so verrückt.
Und was ich noch vergessen habe bei dem Punkt der Komplimente ist, wenn du das antrainierst, dann lernst du auch für dich selber nach Komplimenten zu suchen. Und das hast du auf einmal einen ganz anderen Blick auf die Klienten, weil du, ich suche dann immer, okay, was kann der? Man sucht auf einmal ressourcenorientiert. Jawohl! Das ist der heilige Gral des Sozialarbeit.
It is.
Ja, aber es macht einen Unterschied, dass du das suchst. Und ganz bewusst nach Komplimenten suchen hilft einfach, weil dann schaust du den Menschen ganz anders an. Weil du wirst, ich will jedem Klienten in den ersten 3-4 Gesprächen, die ich mit ihnen führe, ein Kompliment geben. Und du führst andere Gespräche dann und du schaust anders hin.
Also würdest du sagen, du lebst das in der sozialen Arbeit, was Jesus als höchstes Gebot gegeben hat?
Nein, also das nein, 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 nein. Aber es hat viel damit zu tun, finde ich. Also ich glaube, Jesus ist ein großer Fan von sozialer Arbeit. Also bin ich ziemlich überzeugt von. Und ich glaube, der ist auch Fan von einigen tollen Menschen der sozialen Arbeit, die Unglaubliches leisten, auch außerkirchlich. Du, ich habe Menschen getroffen, das hat jetzt nicht mit sozialer Arbeit zu tun, aber mit sozialer Aktion, wo wir eine Abschiebungsverhinderung gehabt haben, wo einfach ich ein paar linke Anarchisten kennengelernt habe, die so ein riesiges Herz hatten, wo Gott so durchgestrahlt hat.
Ja.
Wir haben uns um unsere Leute gekümmert und die haben genauso viel Einsatz und so viel Herz gezeigt für diese Person, die sie nicht mal kannten und haben uns geholfen.
Ja.
Und das war einfach wunderschön zu sehen. Da habe ich so viel Gott drin gesehen. Also das, was, ja.
Ja.
Genau.
Vielleicht etwas, was nicht nur für Sozialarbeiter wichtig ist, sondern ich finde schon, dass man von der Professionalität der sozialen Arbeit auch Dinge lernen kann für gemeindliche Arbeit. So, ne? Also ich finde, wenn was weiß ich, jemand, der mit Jugendlichen arbeitet, sich ein paar Skills abguckt oder so, kann total wertvoll sein. Und was ich weiß nicht, wie du das siehst, findest du es wichtig, viel über jemanden zu wissen oder nicht? Also jetzt auf professioneller Ebene. Liest du Akten durch?
Ja. Also ich lese Akten durch und ich schaue sie aber trotzdem kritisch an. Also ich, also ist manchmal ja, schwer, ja, klar, weil du kriegst sowieso halt einen Vorurteil damit auch und so weiter. Aber natürlich, ich lasse mir zwar alles nochmal verifizieren, was ich lese in den Akten von den Klienten selber, weil oft da Sachen auch drinstehen, die gar nicht so stimmen, jetzt so faktentechnisch oder so. Aber ja, also wie willst du, du musst einen Menschen kennenlernen, du musst Wissen über einen Menschen haben, finde ich. Also ich weiß gar nicht, wie das ohne Wissen über einen Menschen gehen soll, jemandem zu helfen
überhaupt. Ja, das Verrückte ist, ich kenne tatsächlich Kollegen, die sagen, ich lese prinzipiell keine Akten, weil ich will unvoreingenommen mit den Jugendlichen umgehen. Und das finde ich todprofessionell. Also da hatte ich schon die schlimmsten Streits drüber, aber ich finde das total unprofessionell. Wenn du wirklich Dinge über den Jugendlichen erfährst und es nicht mehr schaffst, dann halt eben unvoreingenommen mit einem Jugendlichen umzugehen. Also solltest du sowieso gar nicht sein. Ich finde, du solltest clever sein mit deinen Klienten. Du solltest sehr wohl halt eben wissen, worauf du dich einlässt. Und du solltest vor allen Dingen einschätzen können, was sind wunde Punkte. So, ne? Und absolut, dafür braucht man einfach Akten. So,
also
ne?
Ich kriege aus jeder Akte, die ich lese, ungefähr 3 innere Ziele schon mal vorausgestellt, wo ich mal drüber reden will allein.
Ja.
Ja, und es kann ja sein, dass du eine Beziehung führst mit einem Klienten, also eine Arbeitsbeziehung, und auf ein Thema gar nicht drauf kommst, weil natürlich vermeidet er das Thema und du denkst halt nicht drüber nach.
Ja.
Aber du siehst halt in der Akte, hey, über das Thema wurde geredet und das ist komisch, dann schaut man da hin, ja, keine Ahnung, Alkohol in der Familie oder so. Und wenn gerade wenn er es vermeidet, also ist ja normal, dass Menschen nicht gerne über das reden, was sie am meisten belastet. Und da ist jede Information, die du kriegen kannst, von allen Händen wichtig, damit du jemandem auch professionell helfen kannst.
Ja.
Das hat jetzt, natürlich bist du voreingenommen, aber du bist auch voreingenommen, wenn du den ersten Ausdruck des Menschen gesehen hast, hast du schon ein Bild von diesem Menschen. Ja. Und da kannst du noch so viel gelesen haben, du kriegst sofort auch ein Vorurteil mit dem ersten Gespräch. Also gibt's ja nicht Unvoreingenommenheit.
Eben.
Es geht ja um Fakten und Informationen und was man wissen kann und sollte, um einem Menschen zu helfen.
Und ich finde halt eben, auf jemanden offen zuzugeben und denen alle Chancen und Möglichkeiten zu geben, das ist professionell. Halt eben nicht von dem, was an Ballast mitgenommen wird, sich so verblenden zu lassen, dass man jemanden nicht noch alles gibt, was man geben kann und so. Aber was ich halt noch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass ich oft erlebt habe, dass ich Jugendliche komisch fand oder nicht so gut mit denen konnte, was ganz viel damit zu tun hat, dass ich Dinge, glaube ich, nicht verstanden habe. Dann habe ich Akten gelesen und dann habe ich auf einmal Dinge verstanden. Und dann kann man, glaube ich, ganz anders auf jemanden zugehen. Dann kann man viel großzügiger sein, wenn man Dinge in den Kontext stellen kann. Und ich würde jedem empfehlen, wenn du jemanden hast, den du richtig kacke findest, unterhalte dich mal richtig intensiv mit dem. Und dann kannst du nochmal drüber nachdenken. Das macht oft so einen Unterschied.
Ist übrigens das beste Rezept auch bei theologischen Differenzen. Also wenn du jemanden hast, der überhaupt deine Meinung komplett ablehnt, und also wenn ich auf jemanden treffe, der die Bibel 1:1 wörtlich nimmt mit dem Komma, da kann ich stundenlang mit ihm diskutieren. Wir werden wahrscheinlich nie auf einen grünen Zweig kommen. Aber ich hatte mal ein Erlebnis dann, wo wir uns einfach nur erzählt haben, wo wir herkommen, was unsere Geschichte ist, Biografie, warum wir glauben, was wir glauben. Am Ende war klar, ich weiß ganz genau, warum du das so glaubst und glauben musst, und ich weiß ganz genau, du weißt ganz genau, warum ich das so glauben und glauben muss. Und es war okay. Es war auf einmal die Emotion draußen. Natürlich haben wir immer weiter diskutiert, aber ich wusste, warum er das glaubt und er wusste, warum ich das glaube. Und es war auf einmal okay.
Und man muss den Gegenüber dann auf einmal nicht mehr überzeugen.
Genau, ne? Weil man weiß, hey, oh, fuck, das ist sein Lebensweg.
Ja.
Und der ist ganz wichtig für seinen Lebensweg, diese Art und Weise. Es ist sein Standpunkt, auf dem er gerade steht, genauso wichtig ist es für meinen. Ja. Und in dem Moment, wo ich versuche, meine Sache auf andere zu übertragen, was ich ständig versuche leider, tut mir leid an alle, bei denen ich das mache, nehme ich natürlich meine Sache und sage, was hatten wir auch vorher schon, und sage, meine ist wichtiger als deine und die ist allgemeingültig und deine nicht.
Ja.
Ja? Und das macht man immer. Und das ist halt auch eine soziale Arbeit, glaube ich. Es ist auch,
Man muss halt feinfühlig sein dafür, was gerade dran ist. Ne?
Ja.
Das ist sowohl in so Diskussionen als auch in der sozialen Arbeit so. Man kann, das hat mich so oft aufgeregt, dann hat das Jugendamt irgendwelche Auflagen für den Jugendlichen gemacht, damit der da und da hinziehen kann, wo er gerne hin möchte. und jeder wusste, dass die Auflagen überhaupt nicht schaffbar sind. Und das hat nichts mit der Motivation des Jugendlichen zu tun, das hat nichts damit zu tun, wie, ob das ein guter oder ein schlechter Jugendlicher wieder so drauf ist, sondern einfach die Kompetenzen hat er nicht. Der kann nicht einfach von 0 auf 100, was weiß ich, ein anderer Mensch sein. Wie kann man sowas erwarten? 8 Stunden,
ne? Tagesstruktur durchhalten.
Ja, ne? Sein Leben lang nicht gehabt. Wie soll das denn gehen? Ne?
Ja.
So jetzt von Drogen oder von irgendwas wegkommen. Ja, toll, geht halt nicht. Ne?
Ja, also, er braucht mal erst die Wohnung, damit er das dann vielleicht schafft. Also in dem Beispiel gesprochen, ja.
Ja.
Müssen wir die Umstände schaffen, dass das, was ihr anfordert, überhaupt erst möglich
ist. Ja, oder so, sowas wie halt eben, ob jetzt immer zur Schule gehen. Ne? Und er war monatelang nicht überhaupt einmal zur Schule nochmal gegangen
sein. Wie schwer ist es dann für einen Jugendlichen, wieder zurückzugehen? Ja. Das ist so schwer.
Ich hatte mal einen Jugendlichen, den fand ich total cool. Der hatte auch so ein bisschen Probleme, zur Schule zu gehen. Und dann war er halt zwischendurch da. Und dann, aber ist halt immer früher gegangen. Und an einem Tag, nach der 4. Stunde, hat er seine Sache gepackt und hat gesagt, so, jetzt reicht's. Und ist gegangen.
Geil.
Fand ich mega geil. Zur Lehrerin gesagt, so, jetzt reicht's. Der war gerade 14, so Mini-Stöpsel, weißt du. Fand ich geil.
Ja, also die haben es manchmal auf Haustekind in Ohren. Und das ist so cool zu sehen, wenn sie das ausleben. Und weißt du, diese persönlichen Stärken auf einmal durchscheinen, finde ich so toll.
Den habe ich übrigens bekommen mit Pokémon Go. Ja, da fand ich mich cool, weil ich viel besser war als er. Und die ganzen. Ja, es ist manchmal auch cool, wenn man so weiß, was bei den Jugendlichen so geht. So bisschen. Naja.
Ja, wenn man wirklich weiß, was es geht, wenn man es versucht.
Ja, genau. Aber ich meine, das ist halt
cool. Ich habe letztens ein Pokémon gefangen, ne? Hast du auch schon ein Pokémon gefangen?
Ja. Aber es ist cool, in die Welt eingeführt werden. Das finde ich halt auch einen total wichtigen Punkt. Ich glaube, das gilt sowohl für Gemeinde als auch für soziale Arbeit. Von seinem hohen Ross mal ganz runterkommen und auf einen Gegenüber kommen und dann einfach auch mal bereit sein, von dem anderen zu lernen.
Das ist so schwer.
Ne? Es ist einfach so natürlich, diese Haltung zu sagen, ich weiß nicht, du kannst von mir lernen und ich gebe dir jetzt ganz viel Gutes, aber diese Idee von, ich brauche dich, nicht du brauchst mich. So,
ja.
Ne? Und ich brauche dich nicht, damit ich irgendwie meinen sozialen Menschen nicht verwirklichen kann, sondern weil du mich zum Beispiel immer wieder daran erinnerst, wie das Leben eigentlich ist, weil ich von dir total viel lernen kann, weil ich so meine eigene Welt gespiegelt bekomme oder neu in einem neuen Blick sehen kann und so weiter. Ne? Ja. Es gibt einfach tausend Sachen und das gilt, glaube ich, für jeden Menschen. So.
Ja, das ist eine der härtesten Aufgaben. So. Wie schwer das für mich ist, diese Stimme, also dieses Gefühl mir ausschalten, dass ich allen was erklären muss, weißt du, was ich meine? Irgendwie, das ist allein, dass ich jetzt hier sitze, ist so symptomatisch dafür, weißt du, was ich meine? Dass ich gerne in Situationen bin, wo ich was sagen kann. Auf der anderen Seite habe ich auch unglaublich viel gelernt heute, das ist super. Und das muss ich halt auch sehen und mehr darauf den Fokus legen. Und Stück für Stück gelingt es mir auch immer mehr, aber ich bin da auch von meiner Persönlichkeit her, glaube ich, ein schwieriger Mensch.
Doch, der Pastor.
Ich glaube, das ist meine Angst, warum ich kein Pastor werden will, weil ich dann irgendwie so tyrannisch werde. Genau. Ich glaube, ich würde einer Gemeinde nicht gut tun.
Alles cool. Ich hatte, ich glaube, geht auch immer mehr dahin, ne, dass man sich identifiziert oder auch, wenn es darum geht, Arbeit mit Menschen mit Behinderung, sich bewusst zu sein, ich kann morgen auch, ne, von Pflege abhängig sein. So.
Ja.
Und ich arbeite im Frauenhaus, weil ich eine Frau bin und weil mir das auch passieren könnte. Also wir sind nicht so weit weg davon und sind mildtätig und wohltätig eben von oben herunter, sondern immer wieder sich auch daran zu erinnern, sich zu identifizieren. Was wir im theologischen Sinne, ja,
ach,
hatten wir vorher singen. Christus im anderen begegnen und so weiter. Gott wird Mensch. Lalala.
Ja. Lalala.
Und es ist so witzig, mal die andere Perspektive eingenommen zu haben. Mir ist es nämlich tatsächlich passiert, ne? Auf einmal diejenige zu sein, über die Tagesberichte geschrieben wird, über die es eine Akte gibt, über die Leute in dem Team reden, über die so entschieden wird. Ne? Das ist irgendwie schon was ganz anderes und das ist sehr spannend und lässt einen immer wieder denken, okay, ich muss da viel, viel besser aufpassen, wenn ich in der Situation bin. Kennt ihr das? Diese Panik, ich weiß, ich höre sofort auf, aber es ist so witzig, diese Panik, wenn ein Jugendlicher sagt, ich möchte meine Akte sehen. Kennt ihr das? Oh, du kennst es.
Kriegst sofort Herzklopfen.
Ich habe das dann natürlich auch gemacht und bin hingegangen so, habe ich eigentlich Recht auf Akteneinsicht? Und dann alle so, hey, ja, also das ist ja eigentlich auch gar nicht so gut und vielleicht wollen sie das ja auch gar nicht wissen. Und so, hey.
Boah, das ist das Schlimmste.
Ich war echt am Überlegen, ob ich das durchziehen soll, aber ich habe es dann gelassen, weil ich dachte, ich kenne diese Panik und deswegen bin ich mal nett. Aber schade. Und dazu kann ich das Schlusswort sagen: Das Übergabebuch ist nicht zur Psychohygiene.
Yep. Amen dazu. Amen.
Okay, willst du noch was fragen? Wollen wir noch was sagen? Möchtest du noch irgendwas Besonderes zum Abschluss sagen?
Na, war mir voll die Freude, hier zu sein.
Es war voll schön, dass du sogar zweimal da warst.
Ich war sogar zweimal da. Ich finde euch so toll, da muss ich direkt zweimal kommen.
Ja. Wir finden dich auch toll. Ich erinnere mich auch noch sehr gerne an unsere Campbar, wo wir uns kennengelernt haben.
Absolut.
Das war schön.
Und die machen wir bitte, bitte wieder am Attersee dieses Jahr.
Ich würde mich
so freuen, wenn ihr euer Camp bei uns aufbaut und mit uns das Fest der gefährlichen Ideen feiert.
Gerne.
Also wer immer noch zuhört bei dem Podcast, einladen. Kommt vorbei, wir brauchen euch.
Also wer Camping-Tipps braucht, ich bin da so ein bisschen geskillt.
Ba-bam.
Ba-bam. Okay, Freundinnen und Freunde, es war uns ein Fest.
Wunderbar.
Bis zum nächsten Fest. Adieu.
Tschüss.
Tschüss.